Ach, was waren sie geknickt, als sie im Fußball nicht richtig gewonnen hatten. Sie waren mit so viel Leidenschaft reingestiegen. Und als ich dann das Mail kriegte im Urlaub, welchen Platz sie gemacht haben, dann konnte ich mir schon vorstellen, wie die Gefühlslage gewesen ist. Aber das gibt Hoffnung für die nächste Runde. Wir werden nächstes Jahr uns wieder anmelden und dann wollen wir mal gucken, was dann dabei rauskommt. Es ist komisch, wenn man zwei Gottesdienste hier in der Begegnungskirche hat ausfallen lassen, wie in einem Urlaub, mal woanders reingeschnuppert hat, wie da der Gottesdienst ist, und dann stellt man so Vergleiche fest und sagt, das war gut. Nee, das ist zu Hause viel besser. Ach, heute Lobpreis. Ich will da jetzt nicht, das andere war auch gut, aber ich genieße das, nach Hause zu kommen. Es ist mal schön, irgendwas anders zu sehen oder auch mal einen Tag lang nicht Gemeinde zu denken, sondern auf einmal sich mal fallen zu lassen, ohne schlechtes Gewissen ausschlafen können, den Kaffee ans Bett gebracht zu kriegen. Ja, also weitere Details sage ich jetzt nicht, weil das ist nicht gut, wenn man in der Gemeinde Neid hervorbringt. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich haben dürfte, aber auch dankbar, wieder hier zu sein. Ich möchte mit uns in die Vorosterzeit einsteigen. Ist ja klar, der Kalender sagt's, aber bevor wir starten, habe ich nochmal den Vers ausgegraben aus Anfang Februar, den wir hier gelesen hatten, wo Jesus uns sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wer ist das Salz der Erde? Ihr, nee, du. Ich bin ein Salzkorn der Erde. Das muss man sehr persönlich nehmen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf dem Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Womit soll man es wieder salzig machen? Das habe ich mich gefragt, jetzt nicht, indem ich über die Gemeinde nachgedacht habe, sondern indem ich über mich nachgedacht habe. Es gibt ja Zeiten, wo du immer funktionieren musst und wo so ein Ablauf dann da ist und dass man sich dann fragt, okay, was zeichnet Paul dein Christsein noch aus? Dass du in der Gaststätte ein Tischgebet sprichst, während die anderen schon mampfen? Wie sieht es bei dir aus? Was zeichnet dein Christsein aus? Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht muss ich mal über Umsturz, Austreibung und Heilung nochmal mit uns nachdenken. Oder vielleicht nur persönlich. Und dann mir nochmal fragen, worauf habe ich mein Haus wirklich gebaut? Die meisten unter uns kennen diese schöne Geschichte, das Gleichnis, was der Herr Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut, dem will ich zeigen, wem er gleicht. Und dann bringt er dieses Beispiel, es war ein Mensch, der auf dem Felsen sein Haus gebaut hat. Richtig mühselig, hier habe ich aus dem Kinderbilderbuch so das Haus auf der linken Seite von euch mal aufgelistet. Und als dann Schwierigkeiten kamen, der Sturm des Lebens kam, stand dieses Haus trotzdem noch. Und der andere, der war schnell mit dem Bauen, ganz einfach, erzählt Jesus, der baut seine Hütte da auf. Natürlich sieht man das hier, er war also handwerklich nicht so begabt, aber er wollte schnell einziehen. Und als dann der gleiche Sturm und die Probleme kamen, kollabierte das Haus. Und wenn ich die biblischen Geschichten lese über den Herrn Jesus, die Gleichnisse, die er gesagt hat, dann kommt es mir immer so, als wenn er sagt, Paul, ich möchte, dass du ein stabiles Haus hast, dass du Salz der Erde bist. Und deswegen gehen wir gemeinsam in eine der Geschichten, die vor der Kreuzigung und Misshandlung Jesu eine Rolle gespielt haben. Jesus war in Jerusalem eingezogen. Die Menschen hatten sich gefreut, er kommt, endlich jemand, der es fertig bringt, dass es meiner Seele gut geht. endlich keine Sorgen mehr haben, Frieden haben. Die Römer werden ausgetrieben, aus dem Land verwiesen. Und dann so nach dem Motto, lieber reich und gesund als arm und krank. So wie wir Charismatiker eigentlich auch sind. Wir möchten, dass es uns im Gottesdienst richtig gut geht. Ich habe mich gefragt, wie viel Prozent, Herr Jesus, war heute, wie du in den Gottesdienst gekommen bist, dein Bestreben, dass es Gott gut geht, dass er erhoben wird? Oder wie viel Prozent war da, wo du sagst, naja, mal gucken, was so passiert, wer ist im Lobpreis da, welche Lieder kommen für dich, Paul, wie schön, dass du dich wohlfühlen kannst. Wie viel Prozent war auf Gott gerichtet, ihn zu ehren, und wie viel purer Egoismus, dass es schön warm ist hier, dass man nicht friert, einen angenehmen Nachbarn trifft. Also ich hätte auch gejubelt und das war auch nicht verkehrt. Jesus sagt ja, bevor die Steine anfangen, lass die doch mal loben. Dass wir Spaß haben in der Gemeinde, das ist gut und das ist richtig. Aber dann kommt es zu dem Punkt, wo der Herr Jesus sagt, jetzt müssen wir mal gucken, dass der Fels gebaut wird, weil Stürme kommen in jedes Leben hinein. Prophetisch sage ich euch das voraus. Ihr werdet die eine oder andere Schwierigkeit in den nächsten 20 Jahren erleben. Und manchen wird es an den Rand der Verzweiflung bringen können. Wenn nämlich der Sturm kommt, wird es wichtig sein, wo ist dein Haus drauf gebaut? Dann gibt es einen kleinen Einschub, wo Jesus einen Baum verdorren lässt. Und dann geht es in dieser Geschichte, die ich uns heute lesen will und kommentieren will, weiter. Jesus war also in Jerusalem eingezogen, hatte in Bethanien übernachtet, einen Baum erstehen lassen und jetzt ging er in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es ging zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosanna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen im Psalm 8, Vers 3, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Heiße Geschichte, nicht? Jesus im Tempel. Wenn man die Geschichtsschreiber studiert, sagen die in der Regel, ach, das war ein überschaubarer Aufstand. Weil so viele Tische konnte er nicht umgeworfen haben. Auch die Geisel muss sehr beschränkt nur eingesetzt gewesen sein, wie wir das in der Parallelstelle lesen, weil sonst wären die Römer sofort eingeschritten, weil die hatten den Tempelplatz sehr gut unter der Beobachtung. Aber egal, ob das jetzt ein Riesenaufriss war oder ob das eine kleine überschaubare Parzelle war, die Jesus dort reinigte, es war was absolut Ungewöhnliches. Weil letzten Endes die Opfertierverkäufer und Geldwechsler, die waren ja eigentlich notwendig für den gottesdienstlichen Betrieb. Ich habe mir nämlich vorgestellt, ich wäre so aus Rom als guter jüdischer Kaufmann auf Pilgerfahrt nach Jerusalem. Und mir wäre jetzt ganz klar nach den Opfergesetzen, ich müsste ein Schaf und zwei Tauben müsste ich opfern. Die hätte ich mir in Rom natürlich kaufen können. Aber dann trage ich da 3-4 Wochen lang so eine Taube unterm Arm mit, damit die im Tempel geopfert wird. Ist eigentlich ökonomischer Unsinn, nicht? Erstens Tierquälerei für die Viecher, die du unterm Arm trägst. Zweitens musst du die unterwegs immer füttern und drittens kriegst du die nachher so lieb, dass du nachher nicht mehr opfern willst. Ja, dann hast du Taube Hugo mit Namen, ja, und sagst, okay, Hugo, flieg schon mal ein Stückchen voraus, guck mal, wie das Wetter in Thessalonik ist, ja. Du kannst natürlich eine Menge machen. Es war also zweckmäßig, dass vor dem Tempel so ein Markt entstanden war für Opfertiere. Und dann kamst du mit deinen Tizesten da, nee, wie war das, mit deinen Dollars aus Rom und wolltest da das in Schekel umtauschen. Dann sagt er, wir nehmen keine Dollars, wir nehmen nur Schekel. Ja, muss es also gucken, wie es getauscht wird. Das war also notwendig. Und hat es sich wirklich so eingebürgert. Es war ja gar nicht schlecht. Und Jesus, warum machst du diesen Spektakel dann? Man kann das natürlich jetzt schnell übersetzen in unsere Zeit. Renate, ich weiß gar nicht, ob dein Büchertisch hier im Gotteshaus Platz haben darf. Und Gerda, du mit deinem Basar, bringst du jetzt nicht alles durcheinander? Reicht das nicht, wenn wir Opfer sammeln? Und ich weiß, über diese Frage sind ganze Gemeinden gespalten worden. Doch jeder will doch eine, ja, du verkaufst ja da keine Illustrierten oder so, ja? Sondern du verkaufst ja gute, glaubensbildende Literatur und du hast auch keine Puzzles da, die irgendwelche schlimmen Geisterstimmen da darstellen oder so, nicht? Es scheint zum gottesdienstlichen Betrieb zu gehören, dass jede gute Gemeinde auch einen guten Büchertisch hat. Meint Jesus das, dass er jetzt reinkommen muss und Renate erstmal mit der Geißel hier durch den Saal jagen muss? Und sie schreit dann, nein, ich mache doch was für den Herrn. Und er sagt, nein, raus, es soll ein Gebetshaus sein für alle Nationen. Das kann es nicht sein, sondern ich glaube, Jesus will hier was ganz Besonderes klar machen. Weil letzten Endes, das hier ist nicht der Tempel. Der Tempel wird irgendwann in Jerusalem nochmal gebaut werden. Aber wir lesen in der Bibel ganz klar, im Korintherbrief, glaube ich, steht's, dass Gott nicht in einem Haus wohnt, das Menschen mit Händen gebaut haben. Hier, das ist ein Zweckraum, den wir zur gottesdienstlichen Veranstaltung nutzen. Ich bin ja manchmal so ein bisschen provokativ und jetzt haben wir hier ja Stühle und keine Bänke mehr. Ich habe immer überlegt, ob wir hier unter der Woche diesen Raum mal als Badmintonhalle vermieten. Unter der Woche steht der Raum ja weitestgehend leer. Die Höhe hättet, wir könnten spielen, zwei, vielleicht sogar drei Badmintonfelder hier aufstellen und könnten damit Geld verdienen. Und dann merke ich, wenn ich das mal sage, wie der eine oder andere von uns zuckt und sagt, oh, das könnte den Tempel ja verunreinigen. Wenn dann einer so einen Ball verschlägt und dann laut die braune Masse ausruft, ja, und sagt, also das geht ja gar nicht, das ist ja. Das ist nicht der Tempel hier. Das ist ein Raum, den wir zu gottesdienstlichen Veranstaltungen nutzen. In England, in der Gemeinde, wo Nigel herkommt, wo wir am letzten Sonntag waren, die ziehen jeden Sonntag in die Aula von der Schule hin. Die müssen dann natürlich erst von den Schulgeistern reinigen, bevor die den Gottesdienst feiern. Nee, die kommen hin. Und jetzt will ich den Sprung wagen. Hier, das ist wirklich nur ein Gebäude. Lasst uns das wirklich sehen. Das haben wir natürlich schön eingerichtet und ich finde das auch gut, dass wir das für gottesdienstliche Zwecke nutzen. Ich finde das wirklich toll. Und ich glaube auch nicht, dass wir nächste Woche hier ein Badmintonfeld draus machen, damit ich da keine Unruhe für die Gemeindemitgliederversammlung hervorrufe. Aber Jesus kommt es auf was ganz anderes an. Ich lese in der Bibel, dass der Herr Jesus sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, er schaut dich an und sagt, du bist eigentlich der Tempel. Da will der Heilige Geist drin wohnen. Habe ich da ein leises Amen bei euch zu hören? Amen. So, und jetzt gucken wir mal ein bisschen bei euch rein. Was hat sich da über die Zeit alles angesammelt? Welche Geschäftigkeiten spielen in deinem Herzen eine Rolle? Du bist fromm, du kommst regelmäßig zum Gottesdienst, Du bringst deine Opfergaben da. Das sieht alles äußerlich sehr gut aus. Aber ich habe mich gefragt, wenn das wirklich so wäre, wie wir vor einiger Zeit hier gebetet haben, ich bin klein, mach mein Herz rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wenn Jesus jetzt wirklich reinkäme, Tempelbesuch machen würde bei Paul, was würde er vorfinden? Erster Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euch selbst gehört? Ich frage mich, welchen Tisch der Herr Jesus bei mir umstoßen müsste. Ich will jetzt mal nicht ein Moralapostel sein. Aber welcher moralische Maßstab gilt in deinem Leben? Was ist richtig und was ist falsch? Was hast du dir über die Länge deines Glaubenslebens gesund geredet? Wie viel Vermischung von Religion findet statt? Ich meine, man kann das natürlich immer sehr gut nach außen sehen, wo man sich dann fragt, wie viel Buddhismus ist in unsere Gemeinde eingezogen? Dass wir auf unser ausgeglichenes Seelenleben hier achten, dass es hier innen drin gut geht in unserem Lobpreis. Da fehlt jetzt nur noch Gong, ja? Vielleicht wäre das eine Sache. In wie vielen Gemeinden sind Klangschalen eingezogen? Die mögen als Instrument gut sein, aber wenn sie ein klein wenig überlagert werden. Die Frage ist, brauchst du sowas? Oder ich will euch eins sagen, wo habe ich mich mit meiner Frau auf der langen Fahrt unterhalten. Diese Vermischung, die wir momentan haben, dass gesagt wird, okay, die monotheistischen Religionen, die jüdische, die islamische und die christliche, die könnten doch zusammen beten. Das geht gar nicht, ihr Lieben. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als der Name Jesus Christus. Wie schnell kommen da Vermischungen, dass dann auf einmal, das hat alles anscheinend einen Wohlklang, wenn wir jetzt sagen, hier hätten wir jetzt einen Mullah stehen, der mit mir zusammen beten würde. Dann würde ich mich fragen, zu wem betet er und zu wem bete ich? Ihr Lieben, das ist nicht der gleiche Gott. Welche Tische bauen sich so langsam in unserem Herzen auf? Versteht ihr, das ist jetzt nicht boshaft gemeint, das scheint im Moment alles ganz zweckmäßig und gut. Aber wir müssen diese Fragen beantworten und vielleicht muss heute der ein oder andere Tisch in unserem Inneren umgestoßen werden. Die Frage ist, wer darf dir heute noch was sagen? Jetzt wird es noch ein bisschen interessanter. Wenn ich sage, ich bin von Gott gesetzt in diese Gemeinde als Pastor und als Ältester. Und ich käme dann zu dir, ach, ich nehme dich einfach nochmal. Du kannst an mir wieder Vergebung üben. Wa? Und ich würde sagen, gib mal Acht, das viele Fernsehgucken ist nicht gut für dich. Schmeiß deinen kleinen 56 Zoll Hausgott mal raus. Verschenk den an einen, der einsam ist. Dann würde er sagen, wer ist denn der, dass der mir sowas sagen darf? Kennt ihr sowas? Wenn ich wirklich anfangen würde und würde sagen, jeder kommt mal zu mir ins Gesprächszimmer rein und wir würden uns unterhalten und du würdest sagen, Paul, rate mir mal. Und ich würde dann irgendeinen Punkt auf ein unbequemes Teil in deinem Leben legen, wo ich denke, wo es ein bisschen wackelig ist, was dir nicht gut wäre. Dann wäre die Frage, darf er mir das wirklich sagen? Oder sagen, na, wer ist ein Paul? wenn Jesus das sagen würde.
Verstehe, wir sind in einer Gesellschaft, wo geistliche Autorität permanent hinterfragt wird.
Das ist gar nicht so einfach. Kannst du den behalten im Fernseher? Ja, verstehst du? War jetzt nur ein Beispiel. Ich will ja, dass du mich nach dem Gottesdienst noch liebst.
Ja, verstehst du? Aber auch welche Kompromisse mache ich, wenn ich predige, wo ich sage, ich will gut bei euch ankommen? Welche Kompromisse gehe ich ein?
Und das ist nicht so auf die Schnelle mal eben, wir machen das so, sondern das wächst ganz, ganz langsam auf. Und das scheint auch gewisse Zwecke zu erfüllen.
Ich glaube, wenn mein Leben so sein soll, dass mein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dann muss ich mir manchmal was sagen lassen, auch von geistlichen Autoritäten.
Da fragst du, wer hat dir die Autorität dafür gegeben? Diese Frage bekam Jesus dann auch gestellt von den geistlichen Leitern.
Aber es hat noch einen zweiten Teil und der ist für mich wesentlich heikler und mit dem habe ich mich im Urlaub ein bisschen mehr beschäftigt. Da werden doch die Händler ausgestoßen aus dem Tempel. Und das ist der Begriff, den die Bibel auch benutzt, um Dämonen auszustoßen. Exorzismus in der Gemeinde.
Ich weiß, jetzt gibt es diese lange Diskussion, kann ein Christ von Dämonen besessen sein? Er kann von Dämonen getrieben werden, so kann das Wort nämlich auch übersetzt werden. Dann ist die Frage, gibt es die dann nicht mehr in Deutschland, in Berlin?
Jesus kommt in den Tempel hinein, im Markus ganz am Anfang geschrieben, und mitten in der heiligen Gottesdienstatmosphäre des Schabbats meldet sich eine fromme Seele und wird von einem Dämon befreit. Ich habe mich gefragt, haben wir uns nicht vielleicht mit dem einen oder anderen Dämon arrangiert, der ganz fromm in die Gemeinde hineinkommen kann, der kann ganz viele Lobpreislieder mitsingen, aber die Frage ist, treibt er dich, wenn du aus dem Gottesdienst rauskommst, in irgendeine Ecke? Ich gebe euch mal so ein Beispiel, was mich da beschäftigt. Wir alle haben die Nachrichten verfolgt, dass in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche und auch in der Freikirche Menschen von geistlichen Leitern sexuell missbraucht worden sind. Habt ihr davon gehört? Und was haben wir gesagt? Was ist das schlimm, dass sowas möglich ist in unserem Land? Was sind das bloß für Menschen, die sowas tun? Dann bist du vielleicht Priester oder Pastor oder bist du Jugendleiter? Und dann missbrauchst du die Schutzbefohlenen sexuell? Ich habe die Leute gedanklich, habe ich die gewürgt. Aber bei der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst habe ich gefragt, wo war die Gemeinde? Welche Autorität war in der Gemeinde? Dass dieser Dämon sich in der Gemeinde so lang halten konnte. Versteht ihr? Die Frage ist an uns, die wir mit dem Heiligen Geist umgehen, sind wir so voll des Heiligen Geistes, dass wenn hier wirklich jemand wäre im Gottesdienst, der von Dämonen getrieben werden, von Foltergeistern, wie man das auch übersetzen könnte, dass der Dämon sich hier melden müsste und freigesetzt würde in der Gegenwart Gottes im Lobpreis, wenn wir ein gutes Gefühl haben. Und ich bin nach wie vor begeistert über unsere Lobpreiser, die wir haben dürfen. Mir tut der Lobpreis unendlich gut. Aber das ist noch keine richtige Präsenz der Gegenwart Gottes. Kommt die wirklich und lagert sich, dann müssen diese sexuellen Geister weichen. Dann müssen die ausgedrückt, ausgetrieben werden. Das ist das, wo der Tempel dann gereinigt werden soll. Nämlich es soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein.
Jesus sagt, die ihn anbeten sollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wie willst du mit einem Dämon, der dich treibt, Gott wirklich anbeten können? Und ich frage mich, wo ist die Kraft in den Gemeinden geblieben, um Menschen noch freizusetzen? Oder wollen wir gar nicht freigesetzt werden, weil das Ganze so irgendwo so angenehm noch ist? Man kann sich nämlich auch mit seinen Dämönchen oder Dämonen arrangieren. Ich habe jetzt dieses extreme Beispiel mit dem sexuellen Missbrauch gebracht. Aber wie ist das mit den Dämonen, die geistlich missbrauchen? Geistlicher Missbrauch war mal ein Riesenthema vor einigen Jahren in den charismatischen Gemeinden. Und wehe, du hast es falsch benannt, dann wurdest du durch den Busch getrieben. Aber wie viel geistlicher Missbrauch, und ich glaube, dass er wirklich dämonisierend ist, ist in Gemeinden zu finden. Ich frage mich, wie das mit Machtspielen in Gemeinden ist. Als Regionalleiter werde ich meistens nur dann richtig gerufen, wenn in der Gemeinde es drunter und drüber geht. Und über die Jahre habe ich eins festgestellt, hier entarten geistliche Leute in einer ganz schlimmen Art. Und dann frage ich mich manchmal, sie sind so religiös, sie gebrauchen die religiösen Worte. Da ist ein Ältester, der sagt, ich bin von Gott gesetzt, mich kann man nicht absetzen. Mag ja sein. Aber wenn ich sagen muss, wenn ich meine Visitenkarte auf den Tisch legen muss, um meinen Dienst zu bestätigen, vergiss ihn. Ich möchte ein Ältester sein, der keine Visitenkarte braucht, weil Gott den Dienst durch nachfolgende Zeichen und Wunder bestätigt. Und wo immer ich die Visitenkarte brauche, habe ich im Prinzip schon verloren. Und dann frage ich mich manchmal, bräuchte es hier nicht eine Befreiung? Die Dämonen des Stolzes, ich glaube, sie sind in Gemeinden vertreten, ihr Lieben. Man kann sich mit dem Stolzdämon, kann man sich gut arrangieren. Der fällt nicht so auf, ist nicht besonders aufdringlich, jetzt so, das fällt nicht sofort auf. Den kann man gut verkleiden, sodass er in der Gemeinde jedenfalls sehr demütig aussieht. Aber die Frage ist, müsste Jesus nicht in unseren Tempel hineinkommen in der österlichen Zeit und müsste sagen, hey, diese Dämonen müssen raus? Ich könnte in den Bereich der Sexualität hineingehen. In den Bereich der Materialisten-Dämonen hineingehen, die uns treiben und bestimmen. Ihr Lieben, ich glaube zutiefst, dass es notwendig ist, dass wir wieder beten, dass Befreiungen in unseren Gottesdiensten wieder normal werden. Nicht, um die Menschen bloßzustellen und dann zu fragen, wo kommt denn der Dämon her? Jesus schweigt an jeder Stelle. Er fragt den Dämon vielleicht nach dem Namen, aber er fragt nie, wie bist du da reingekommen? Ihm ging es immer darum, dass der Mensch freigesetzt wurde. Und diese Frage, die möchte ich wieder haben, weil ich glaube, dass wir in eine Zeit kommen, wo wir es uns nicht mehr leisten können, mit Dämonen umzugehen und sie zu hofieren. Ich glaube, die Gemeinde Jesu Christi muss wieder erleben, wie Dämonen weichen müssen, damit das Leben auf dem Felsen wirklich aufgebaut werden kann. Und insbesondere in der vorösterlichen Zeit hat es Jesus notwendig gehabt, nochmal in den Tempel zu gehen, um zu zeigen, es geht darum, die Dinge umzuwerfen, die dich behindern, und B, dich freizusetzen, damit wieder ein Bethaus hier drin wird, was ihn ehrt. Und das Interessante ist, Jesus macht die Sache. Er sagt nicht, du musst die machen. Du musst eigentlich nur sagen, komm und wohne bei mir. Und die Furcht beiseite lassen und irgendwo dran festzuhalten, dass du sagst, das will ich aber in meinem Leben behalten. Ich würde mir wünschen, dass es normal wird, dass Menschen im Gottesdienst hier befreit werden. Vielleicht ist es eine Menge Spektakel und eigentlich mag ich solche Dienste gar nicht, weil das macht ja auch was mit mir, wenn ich da daneben stehe und bete. Es macht was mit mir, wenn ich nicht weiterkomme. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wie ein Mann von der Frau gebracht wurde. Er hat einen Segnungsteil danach. Könnt ihr in die Kirche mit euch gehen? In dieser Ecke hat er dann gesessen auf dem Stuhl, weil ich nicht wollte, dass er auf dem Boden rumliegt. Wenn ich dann zu ihm gegangen bin und wollte nur die Arme hochheben, er kam in den Gottesdienst. Dann veränderte sich seine Stimme. Dann veränderte sich sein Gesicht. Dann habe ich die Augen weit aufgerissen, weil ich Angst hatte, er würde mir ein paar knallen. Und dann kriege ich ein Bild, dass sein ganzer Körper voll ist von bösen Dingen, die angehäuft sind. Und dann merke ich, wie unter dem Gebet so ganz langsam ein Stück des Hauses gereinigt wurde. Und ich komme immer nur bis zu einem ganz bestimmten Stück im Gebet. Dann habe ich gesagt, nächsten Sonntag wiederkommen. Und dann wollte ich in den Gottesdienst gar nicht mehr rein, weil ich sage, ich komme als Christ nur dahin und ich bete und ich komme immer nicht durch. Ich will den Mann doch frei sehen. Bis ich dann festgestellt habe, dass die Frau, während wir unten gebetet hat, ständig dabei war, mich und den Mann zu verfluchen. Mittendrin. Im Gottesdienst. Und dann wundert man sich, dass man nicht weiterkommt. Versteht ihr? Wir brauchen diese Macht und die Autorität Gottes wieder in unserem Leben, in unseren Gottesdiensten, damit die Herrlichkeit Gottes sich ausbreiten kann und Lob und Dank wieder zu ihm kommen. Und nicht nur, indem man Chorus an Chorus reiht, in guter musikalischer Qualität mit Leuten, die hingegeben sind, sondern dass es eine Qualität wird, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sein kann. Weil die Folge davon war, nicht nur, dass wieder Lob und Dank und Anbetung im Tempel eine Rolle spielte in erster Linie, sondern dann passierte das ja, dass dann die Kranken kamen. Dann wurden Blinde geheilt. Dann wurden die Kraftwirkungen Gottes Stück für Stück sichtbar. Dann gab es ein Lob selbst von Kindern, die herumgelaufen sind. Ich habe Sehnsucht danach, dass das wieder passiert. Ich will meine Predigt abrunden und dann Zeit zum Abendmahl nehmen, indem ich euch einen Auszug aus einer Mail vorlese, das ich vor einiger Zeit bekommen habe. Es ist eine Gemeinde im Westerwald, wo die Sache abspielt, wo ich hin und wieder einen Dienst tun durfte. Und deswegen hat einer der Gemeindemitglieder und Verantwortlichen mir diesen Brief geschrieben. Ich versuche ihn zwischendurch abzukürzen, aber ich habe ihn jetzt 2-3 Mal gelesen und mir sind die Tränen gelaufen, weil ich dachte, ich will diese Qualität wieder haben. Und vielleicht muss Jesus wieder mehr in mein Innerstes hineinkommen, der ich fromm bin, und muss den einen oder anderen Tisch umschubsen. Vielleicht muss wirklich Befreiung geschehen, wo ich mich an irgendwas gebunden habe, dass eine Freisetzung da ist, dass hinausgetrieben werden muss. Er schreibt, ich steige mitten in dem Mail ein. Wir haben in unserer Gemeinde immer wieder um Zuwachs gebetet. Da die Menschen aus unserem Ort sich nicht so leicht einladen lassen, hat Gott dafür gesorgt, dass Leute aus Syrien, dem Iran, Russland, Afghanistan und so weiter kamen. Die haben wir gerne aufgenommen und unsere Hilfe, Liebe und Gastfreundschaft haben wir ihnen weitergegeben. Unsere Gemeinde ist jetzt nicht mehr die gleiche wie früher. Auch heute ist nicht alles perfekt. Wir sind leider um ein paar Menschen ärmer geworden, aber um viele reicher. Früher waren englische Lieder bei uns nicht gerne gesehen. Heute gibt es mal eine Begrüßung in Englisch, ein Bibeltext in Farsi und Arabisch, ein Videoclip mit Musik in Farsi mit deutschen Untertiteln. Die Gottesdienstbesucher sind international. Viele Menschen sind herzlicher geworden und die einzelnen Schicksale lassen uns empfindsamer werden. Eine Iranerin bedankte sich bei ihrem Abschied vor der Gemeinde auf gebrochenem Deutsch für unsere Liebe und Hilfsbereitschaft und selbst männliche Gemeindemitglieder wischten sich verstohlen ein paar Tränen ab. Ein Prediger, der einmal im Jahr zum Predigtdienst in unsere Gemeinde kommt, bemerkte, dass bei uns ein anderer Geist weht als noch vor einem Jahr. Die Jahreslosung 2015, nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat, zu Gottes Lob, hat in unserer Gemeinde spürbar für Veränderung gesorgt. Veränderung, die wir so und nie uns hätten vorstellen können. Gott wirkt oft anders, als wir denken, aber er wirkt.
Aber was hat das mit mir zu tun? Jetzt wieder persönlich.
So wie Gott mich verändert hat, hätte ich es nie für möglich gehalten. Ich war ja über ein Jahr krank, so habe ich ihn das letzte Mal auch kennengelernt, und hatte sehr viel Zeit für mich und Gott. Es fiel mir es schwer, die Zeit rumzubekommen. Aber auf einmal fing ich an, mir Predigten aus dem Internet anzuhören. Ich wurde süchtig danach, war schlecht gelaunt, wenn etwas dazwischen kam, bis ich merkte, dass mein Herz leer blieb. Da denkt man, man sei ein guter Mensch, ein Christ, und plötzlich bekommt man nach 45 Jahren Christsein Stiche ins Herz, die schlimmer nicht sein können, und doch tun sie so gut. Da wache ich ein halbes Jahr nachts auf und fange an, zu Gott zu schreien, um Hilfe zu betteln, für die Gäste und für mich. Dann schlafe ich wieder ein und werde nach kurzer Zeit wieder wach und bete für unsere Gäste. Mein Weinen wurde erhört, mein Herz mit Dankbarkeit erfüllt. Ich bekam einen neuen Glauben geschenkt. Gibt es sowas überhaupt? Ich bekam so viel zurückgegeben von diesen Menschen, dass mein Herz vor Freude springt. So, jetzt aber genug, dachte ich, aber es sollte noch viel mehr in meinem Leben geschehen. Da lernte ich durch eine Visitenkarte, die meine Frau mir weitergegeben hatte, zwei iranische Paare kennen, die mein Leben, mein Innerstes ganz auf den Kopf stellten. Das erste Paar, 26 und 27 Jahre, wurden in unsere Familie aufgenommen, als wären es die eigenen Kinder. Sie waren schon Christen und hatten sehr viele Fragen zum Christsein an uns. Wir holten sie zum Wochenende aus dem Heim heraus und nahmen sie mit nach Hause, redeten viel miteinander und hatten sehr viel Spaß. Auch wenn unsere Kinder zu Besuch waren, war alles anders, so voller Liebe. Und dann der Tiefschlag. Unsere iranischen Freunde kamen auf eine Transferliste und wurden in Kaiserslautern in eine neue Wohnung zugeteilt. Wie wird es ihnen dort ergehen? Mein Kleinglaube überholte mich. Ich flehte zu Gott. Am Abend nach dem Umzug bekamen wir ein Mail, was geschehen war. 5 Paare wurden in einem Bus zur neuen Unterkunft gebracht. 4 mussten bei einer Sammelunterkunft nicht so angenehm aus dem Bus aussteigen, als unsere Freunde gesagt bekamen, sie sollten sitzen bleiben. Es ging weiter mit dem Bus und sie staunten, sie kamen in ein kleines Einzimmer-Apartment, in einem Neubau, ganz für sie alleine. Wie beschämend, dass ich wieder gezweifelt hatte, aber es kam noch besser. Wir versuchten noch am Abend Kontakt zu irgendeiner Kirche aufzunehmen. Ich hatte erst Bedenken, schließlich rief ich eine Person dort an und bat um Hilfe für die 2. Am nächsten Abend kam ein Jubelschrei aus Kaiserslautern, den ich bis in unser Dorf hören konnte. Man hatte schon ein großes Bett, eine Essecke mit Stühlen, Teppich, Sofa und so weiter besorgt. Aber noch viel wichtiger, es war ein Kontakt zu einer Kirche hergestellt. Ende April werden die 2 nach einem Taufkurs jetzt getauft. Und ich musste wieder einmal feststellen, wie groß unser Vater doch ist. Aber da ist ja noch das zweite Paar, 22 und 26 Jahre. Die beiden hatten erst große Berührungsängste zu uns, was sie nach ein paar Treffen im Gottesdienst schnell was sich nach einem Treffen in unserem Gottesdienst schnell änderte. Ich hatte das Gefühl, dass wir den beiden Vater und Mutter ersetzen würden. Sie wohnen nun jedes Wochenende bei uns zu Hause. Und an einem Morgen nach dem Tischgebet sagte die Frau zu mir: Ich verstehe schon gut, was du zu Gott sagst. Vater, wie groß bist du doch. Auch diese beiden haben dann einen Taufkurs bei uns in der Kirche absolviert und wurden bereits getauft. An diesem Taufsonntag gaben Martina, meine Frau und ich den beiden unser Versprechen, immer für sie da zu sein und Glaubenspaten für sie sein zu wollen. Lieber Paul, kann es sein, dass ich unbewusst mitgetauft wurde? Denn ich spüre wieder diesen Stich im Herzen, der so heftig war. Also Gott verändert mich, nicht nur unsere Gäste durch uns, nein, auch wir werden verändert und ganz besonders ich. Es gibt noch vieles, was ich dir zu schreiben hätte. Hoffentlich bist du nicht gelangweilt von meinem Bericht. Aber ich musste es mal irgendjemandem sagen. Das ist das, was der Herr Jesus machen möchte. Ich weiß, wie ich den Mann beim letzten Dienst dort gesehen habe. Hüftoperation, wenn ich es richtig behalten habe, konnte nicht lange stehen, war unzufrieden mit seiner Situation. Und dann kommt Gott und macht was mit ihm. Das ist das, was Jesus tun möchte, wenn er in deinen Tempel kommt. Vielleicht gehst du momentan durch eine Krise und fragst dich, wieso. Vielleicht schubst Gott den einen oder anderen Tisch bei dir um. Vielleicht sagt er mitten in der Nacht, du brauchst Befreiung von einem Sorgengeist. Vielleicht brauchst du Befreiung vom Egoistengeist. Ich weiß es ja nicht. Aber er möchte, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass er sich jetzt nicht die Predigt runterlädt, wo ich das vorgelesen habe. Aber ich habe ja auch vieles Persönliches weggelassen. Ich würde gerne mit euch heute so zum Abendmahl gehen und sagen, Herr Jesus, ich brauche vielleicht Befreiung. Ich werde von einem Foltergeist getrieben. Ich will so vieles anders haben, aber ich komme nicht klar. Dann lass für dich beten. Komm ohne Furcht. Vielleicht muss der eine oder andere Tisch bei dir umgestoßen werden, weil aus dem Anbetungstempel eine kleine Räuberhöhle geworden ist. Vielleicht bist du ein christlicher Messi geworden. Ich weiß es nicht. Aber ich habe Sehnsucht danach, dass sich bei mir was verändert. Römer 8, Vers 1. Habt ihr euch erschrocken, war? War kein Dämon, war nur eine Bank. Herr Jesus, ich habe mein Herz mitgeteilt. Möchte ich bitten, dass du in meinen Tempel kommst und das, was nicht gut ist, rausnimmst. Ich möchte nicht nur einfach fromm sein. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich weiß, ich kann das hier im Gottesdienst leicht beten. Aber die Woche kommt ja her. Und du sollst auch am Montag Lobpreis und Anbetung bekommen. Am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag und dann am Sonntag, dass ich hier die großen Taten aus der Woche weitergeben kann. Du bist willkommen, um uns zu befreien. uns zu helfen, dass wir auf dem Felsen stehen können. Hier bitte ich für uns als Gemeinde, dass du uns zu einem heiligen Volk der Könige und Priester machst. Uns den Stab der Autorität gibst, dein Reich zu verkündigen, Salz der Erde zu sein. Das bitte ich, Jesus, in deinem Namen.